HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. München Calling. Eine Konferenz auf der Suche nach Sicherheit.
Regierungschefs und Minister aus aller Welt sind bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Mächtige dieser Welt, die hier die Chance haben, einmal aus ihren gewohnten Rollen auszubrechen und miteinander zu sprechen, als immer nur gegeneinander. Das wird immer schwieriger, weil es einen Weltpolizisten wie früher Amerika nicht mehr gibt und andere Mächte regional, aber nicht wirklich global denken. Gilt das auch für Europa? Muss Europa mehr global handeln, um die Welt sicherer zu machen? Fragen an Marcel Dicko von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Er beobachtet die Konferenz in München seit vielen Jahren. Vor einem Jahr haben die Europäer in München versprochen, ja, wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen für die Sicherheit in der Welt. Das heißt, sich auch mehr einzumischen. Sind denn den Worten auch Taten gefolgt, auf die sich die Europäer jetzt berufen können?
Da habe ich meine großen Zweifel, muss ich ehrlich sagen, denn wenn man sich die Krisen der heutigen Tage anschaut, zum Beispiel Libyen, dann sieht es nicht nach großer europäischer Einigkeit aus. Also das Hauptproblem sind vermutlich nicht die fehlenden Mittel, also weder die diplomatischen noch die militärischen, wenn sie denn notwendig sind, sondern tatsächlich die unterschiedlichen europäischen Interessen, die Europa, die Europäische Union davon abhalten, gemeinsam zu agieren.
Und diese Interessen werden in Paris und Berlin bestimmt. Macron und Merkel, passt da sicherheitspolitisch nichts zusammen, was eigentlich zusammengehört?
Es hakt, glaube ich, nicht persönlich zwischen den beiden. Es hakt zwischen den Interessen und der Art und Weise, wie die Staaten traditionell ihre Interessen durchsetzen wollen. Da ist auf französischer Seite sehr viel mehr Robustheit, sehr viel mehr Bereitschaft, militärisches, aber auch wirtschaftliches, zum Beispiel auch Rüstungsexporte einzusetzen als Hebel und auch sehr viel mehr Glauben darin, dass das funktioniert. Während es auf deutscher Seite doch viel größere Zurückhaltung gibt, auch einen größeren Wunsch zu mehr Inklusivität im europäischen Format, also alle Partner an Bord zu haben, eine viel größere Vorsicht gegenüber den USA, da die Interessen der Amerikaner nicht zu sehr einzuschränken oder zu verletzen. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich noch Bereiche, also wie zum Beispiel der Konflikt in der Ukraine oder auch die Frage des Iran-Deals, wo beide immer noch an einem Strang ziehen. Also es ist ein bisschen ein gemischtes Bild.
Und dieses gemischte Bild, das Europa da sicherheitspolitisch präsentiert, könnte ja in München nachgeschärft werden. Zumindest wäre das eine Chance für Europa. Gibt es da einen Mittelweg zwischen den beiden Polen? Einerseits Muskelspiel à la Macron, andererseits deutsche Vorsicht.
Ja, es gibt eine Form von Mittelweg. Wenn sich beide Staaten, also Frankreich und Deutschland, darauf einigen würden, dass auf der einen Seite Militärisches durchaus ein Mittel zum Zweck sein kann, aber eben erst ganz am Ende, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Das ist dann sozusagen ein bisschen das Entgegenkommen Deutschlands in Richtung Paris. Auf der anderen Seite müsste Paris vermutlich akzeptieren, dass man sehr viel mehr tun kann, bevor man Militär einsetzt, sehr viel mehr in Krisenprävention investieren kann, vielleicht an vielen Stellen auch behutsamer agiert. Aber da stehen eben nationale Interessen im Wege. Also für Frankreich sind das sicherlich Interessen in Afrika. Für Deutschland sind das häufig auch Wirtschaftsinteressen, also zum Beispiel gegenüber China, aber auch anderen Ländern. Also es gibt eine theoretische Kompromissformel, aber sie wird nicht immer, also nicht in allen Fällen funktionieren.
Wenn es um die Interessen der Europäer geht, Sicherheit, eine Stimme haben in der Welt, was kann man denn überhaupt von der Sicherheitskonferenz in München erwarten?
Ja, ich denke, man sollte nicht zu viele Erwartungen auf diese Konferenz setzen. Also sie ist natürlich ein gutes Format, weil sie eben diese Hinterzimmerdiplomatie ermöglicht, während man gleichzeitig Akzente vor Publikum setzen kann. Natürlich wird seit Monaten eigentlich kontinuierlich immer ausgelotet, was eigentlich geht und was nicht geht. Das kann hilfreich sein, wenn die Staats- und Regierungschefs sich selbst treffen, auch wenn eine angenehme Atmosphäre ist, als bei einem europäischen Gipfel zum Beispiel. Aber ich habe wenig Erwartung, dass es jetzt den ganz großen Durchbruch gibt. Aber es ist natürlich auch immer eine Überraschung denkbar.
Marcel Dicko von der Stiftung Sicherheit und Politik über die Rolle Europas in der Welt. In einer Zeit, in der alte Gewissheiten schwinden, alte politische Rollen zerbrechen und Autoritäten an Kraft verlieren. Da geht es nicht nur um Personen, sondern auch um Institutionen, die NATO zum Beispiel oder um den Weltsicherheitsrat. Die Welt wird egoistischer, so sieht's jedenfalls der Cheforganisator der Münchner Sicherheitskonferenz und hält gerade deshalb dieses Treffen für so wichtig.
Die internationalen Strukturen, in denen die weltweite Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat, diese Strukturen sind unter Druck geraten. Und das ist besorgniserregend, sagt Wolfgang Ischinger, der Chef der Sicherheitskonferenz in München.
Ich glaube, wir haben wirklich keine Alternative, als den Versuch zu machen, diese Institutionen, diese Regelwerke, diese Prinzipien internationaler Zusammenarbeit zu retten.
Denn irgendwie müssen Staaten ja miteinander umgehen und das möglichst in geregelten Bahnen. Das ist schwierig in Zeiten, in denen der Westen selber in der Krise steckt.
Wenn Sie mal an Polen, Ungarn denken, wenn Sie mal an die enormen Friktionen im transatlantischen Verhältnis denken, ist das eine. Und das andere ist, dass die Welt insgesamt leider weniger westlich wird.
Deutschland und die EU seien da gefordert, sich mehr zu engagieren. Doch die Sicherheitskonferenz könne da, wie bei allen anderen Themen, die besprochen werden, nur Denkanstöße geben. Als privates Treffen könne die Konferenz eben keine bindenden Beschlüsse fassen, betont Wolfgang Ischinger. Aber sie könne dafür sorgen, dass miteinander gesprochen wird. Und zwar auch mit Akteuren, deren Politik man verdamme.
Mit den Gegnern oder gar den Feinden, mit denen sie ein Problem haben, da ist es wichtig, dass sie nicht nur über die reden, sondern mit denen reden.
Und darum soll es also gehen bei der Sicherheitskonferenz, miteinander reden. Die Gästeliste ist dabei wie jedes Jahr beeindruckend. Rund 40 Staats- und Regierungschefs haben sich angesagt. Mehr als 100 Außen- und Verteidigungsminister werden kommen. Eröffnet wird die Konferenz von Bundespräsident Steinmeier. Das wird interessant werden, weil Steinmeier bei der Sicherheitskonferenz 2014, damals noch als Bundesaußenminister, ein stärkeres außenpolitisches Engagement Deutschlands und Europas gefordert hat. Thematisch schlägt die Konferenz diesmal einen großen Bogen. Neben klassischen sicherheits- und außenpolitischen Fragen, wie die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, werden auch andere Themen angesprochen. Um den Kampf gegen den Hunger soll es zum Beispiel gehen. Außerdem um das Problem der Desinformation. Facebook-Chef Zuckerberg hat sein Kommen zugesagt. Aber auch um Diplomatie in Zeiten von Corona. Ein Problem, das die Konferenzorganisatoren auch ganz handfest beschäftigt hat. Immerhin reist ja auch eine große chinesische Delegation nach München.
Die Bundesregierung, die Staatsregierung, die Gesundheitsbehörden sind auf Alarmstufe Rot sozusagen. Mehr kann man menschenmöglich im Augenblick, glaube ich, nicht machen.
Alarmstufe Rot gilt auch für die Münchner Polizei. Die Münchner Innenstadt wird rund um das Tagungshotel großflächig abgesperrt. Insgesamt werden ungefähr 3.900 Polizisten im Einsatz sein. Für die größte Gegendemonstration am Samstag wird mit 4.000 Teilnehmern gerechnet.
Rolf Bühlmann aus München, das Thema heute Morgen bei uns, die Münchner Sicherheitskonferenz auf der Suche nach Sicherheit in der Welt. Was kann dieses Treffen bringen? Die Münchner Sicherheitskonferenz diesmal ohne Donald Trump, aber sein Außenminister kommt und auch der iranische Amtskollege. Das wird spannend, denn die Vereinigten Staaten bekämpfen den Iran nicht nur mit wirtschaftlichen Mitteln, um das iranische Atomprogramm zu stoppen. Torben Ostermann über einen schwierigen Konflikt und eine mögliche Entspannung in München.
Bei Iran setzen die USA auf Eskalation. Das machte Trumps Außenminister Mike Pompeo erst kürzlich nochmal deutlich.
Frühere US-Regierungen haben das anders gesehen, auf Frieden gesetzt. Wir setzen auf Konfrontation und Eindämmung. Wir glauben, dass wir damit Erfolg haben.
Nach umfassenden Wirtschaftssanktionen hatte spätestens die Tötung des iranischen Generals Soleimani mittels einer Drohne die Lage kurzzeitig fast außer Kontrolle gebracht. Sicherheitsexperten in den USA rechnen immer noch mit Racheaktionen aus Teheran. Nur über das Wann und Wie herrscht Unklarheit. Spekuliert wird unter anderem über eine neue Art der Kriegsführung, wie zum Beispiel Cyberangriffe. Der Trump'sche Konfrontationskurs hat die USA international zunehmend isoliert. Selbst als verlässlich eingestufte Alliierte wie Großbritannien oder Frankreich sind skeptisch, Deutschland sowieso. Natürlich fällt das auch in Washington D.C. auf. Die Trump-Administration setzt auf nachgelagerte Sanktionen, damit Verbündete einlenken und auf Vorwürfe.
How much is Germany paying? Why isn't Germany paying? Why is the United States always the sucker? Because we're a bunch of suckers, but that's turning around fast.
Die USA seien häufig die Dummen, während sich vor allem Deutschland einen schlanken Fuß mache. Trumps Dauerkritik ist mittlerweile Konsens in der US-Politik.
There are clear differences.
Es gibt klare Meinungsverschiedenheiten zwischen der Trump-Regierung und Deutschland.
And the German government.
So Seth Jones vom Center for Strategic and International Studies, einem führenden außenpolitischen Think Tank in Washington.
They range from
die Konflikte reichen von Handelsstreitigkeiten bis hin zu unterschiedlichen Positionen in der Sicherheitspolitik.
Ein weiteres Thema ist Afghanistan. Seit fast 19 Jahren kämpfen US-Soldaten dort gegen die Taliban, ohne Erfolg. Afghanistan ist zum Symbol des kriegsmüden Amerika geworden. Trump hatte seinen Wählern versprochen, die Truppen nach Hause zu holen. Nun haben sich USA und Taliban auf ein Abkommen geeinigt, berichtet das Wall Street Journal. Der ewige Krieg, er könnte bald vorbei sein, zumindest für die USA.
Presence is decreasing.
Die Präsenz nimmt ab. Ende 2020 werden noch knapp 9.000 Soldaten da sein. Es waren einmal 14.000. Das hat natürlich Auswirkungen auf die deutschen Truppen vor Ort.
Heißt im Klartext, von Deutschland und anderen Europäern erwartet Washington, dass sie künftig mehr Verantwortung übernehmen, finanziell und militärisch. Viele Beobachter warten auch deswegen gespannt auf den Auftritt von Mike Pompeo. Wie und womit will der US-Außenminister überzeugen? Im vergangenen Jahr war es Vizepräsident Mike Pence, der den europäischen Partnern die Leviten las, seinen Chef lobte und mehr Engagement einforderte. Gut möglich, dass Mike Pompeo in diesem Jahr ähnlich austeilt. Doch um außenpolitisch erfolgreich zu sein, braucht auch die Übermacht USA verlässliche Partner.
Weiß-blaue Gemütlichkeit trifft auf eine ungemütliche Außenwelt, die grau und blutig ist. In München treffen Machthaber aufeinander, die sich sonst nicht mal die Hand geben würden, um nicht nur gegen und übereinander zu reden, sondern miteinander. Das jedenfalls ist das große Ziel. Deutschland steht hier unter besonderer Beobachtung, weltweit. Denn vor allem an Deutschland werden große Erwartungen gerichtet. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz. Uli Haug aus München.
Aus sicherheitspolitischer Sicht war 2014 für Deutschland ein zentrales Jahr. Denn auf der Münchner Sicherheitskonferenz leitete der damalige Bundespräsident Joachim Gauck eine Diskussion um die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt ein.
Ergreift die Bundesrepublik genügend Initiative, um jenes Geflecht aus Normen, Freunden und Allianzen zukunftsfähig zu machen, das uns doch Frieden in Freiheit und Wohlstand in Demokratie gebracht hat?
Bundespräsident Gauck, der damalige Außenminister Steinmeier und die Verteidigungsministerin von der Leyen. Sie alle sprachen sich für ein größeres außen- und sicherheitspolitisches Engagement aus. Und in der Folge hat Deutschland bei wichtigen internationalen Verhandlungen als Vermittler durchaus eine größere Rolle gespielt. Auch wenn die erzielten Lösungen nicht immer von Bestand waren. Für den Außen- und Sicherheitspolitiker der Union, Roderich Kiesewetter, waren dabei vier Prozesse entscheidend.
Das war die Verhandlung zum Nuklearabkommen mit dem Iran. Das war ein ziemlich klares Engagement, Nord Stream 2 dann doch zu europäisieren. Das war die Libyen-Konferenz. Und es ist der Minsker Prozess.
Diplomatische Verhandlungen, wirtschaftliche Sanktionen und auf der anderen Seite finanzielle Unterstützung. Dieser traditionell diplomatische Instrumentenkasten ist im politischen Berlin unumstritten. Seit Jahren gibt es aber Streit um die militärische Rolle Deutschlands. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer liebäugelte unlängst mit Bundeswehreinsätzen in Nordsyrien und Libyen, fordert militärisch ein stärkeres internationales Engagement. Doch der Koalitionspartner blockt. SPD-Außenpolitiker Nils Schmid wirft der Union vor, sie wolle sich parteipolitisch profilieren.
Wir haben immer den vernetzten Ansatz unterstützt und der hat sich gerade in all den Krisen, in denen Deutschland sich stärker engagiert hat, bewährt.
FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff unterstützt diesen vernetzten Ansatz aus Diplomatie und Entwicklungshilfe, will aber mehr Diplomaten und mehr Geld dafür einsetzen. Seine Parteikollegin und Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht aber auch, ähnlich wie CDU und CSU, eine stärkere militärische Verantwortung.
Deutschland ist das viertreichste Land der Erde. Deutschland profitiert vom Export wie kein anderes Land. Und es ist einfach kein Zustand, dass wir, wenn es um die Sicherheit Deutschlands oder Europas geht, den anderen den Vortritt lassen.
Nach 18 Jahren Bundeswehreinsatz in Afghanistan und 7 Jahren in Mali hält die AfD dagegen wenig von Auslandseinsätzen. Der außenpolitische Sprecher Armin Paul Hampel findet, die Bundeswehr sollte sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Außer es geht um die Sicherung eigener Wirtschaftsinteressen.
Wenn ich weiß, dass 90% aller Waren auf dem Seeweg aus dem chinesischen Raum durch die Straße von Malakka, Singapur in den Golf und dann durch den Suezkanal nach Europa gehen, dann ist es im nationalen Interesse und im europäischen Interesse, diesen Seeweg nicht nur aufrechtgehalten, sondern adäquat zu schützen.
Auch 6 Jahre nach der außen- und sicherheitspolitischen Neuausrichtung Deutschlands bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist unklar, welche militärische Rolle Deutschland künftig spielen soll. Eine breite öffentliche Diskussion hat noch gar nicht richtig angefangen.
Die Weltordnung scheint aus den Fugen geraten. Die USA, China und auch Russland kämpfen um die Vorherrschaft, während Bündnisse und internationale Abkommen zerfallen. Hat der Multilateralismus, für den die Bundesregierung wirbt, da überhaupt noch eine Chance? Markus Sambale über die Verschiebung globaler Machtzentren.
Eine Welt aus den Fugen, eine Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt oder wie es Kanzlerin Merkel vor knapp 3 Jahren formuliert hat.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.
Ein Stück vorbei. Eine milde Merkel-Formulierung war das für eine tiefsitzende Enttäuschung über die USA unter Präsident Trump. Dazu kommt die Erkenntnis, dass die USA, Russland und China um Einfluss streiten, dass sich Machtzentren verschieben, dass Abrüstungs-, Handels- und Klimaabkommen wackeln, dass das Völkerrecht unter die Räder kommt. Deutschland will dem Trend etwas entgegensetzen. Eine Allianz der Multilateralisten, wie sie etwa Außenminister Maas vorantreibt. Er will mit anderen Mittelmächten auf gemeinsames Handeln setzen.
Ich glaube, dass die sogenannten Middle Powers Verantwortung übernehmen müssen. Das sind Länder wie Kanada, Japan, Australien, Deutschland und viele andere. Wir treten dafür ein, dass wir für die Probleme dieser Welt auch internationale Lösungen brauchen.
Internationale Zusammenarbeit statt nationaler Alleingänge, ob beim Klimaschutz, bei Digitalisierung oder Migration. Doch kann das gelingen? Eine Allianz der Multilateralisten, das sei ja eine gute Idee, meint Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator des Bundestags. Doch wenn er schaut, wer dabei ist, wird der CDU-Politiker skeptisch.
Wir haben die Kanadier dabei, Japaner und so weiter. Wenn Sie das einmal unter militärischen Gesichtspunkten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen, ist es ein Zwerg.
CDU-Parteikollege Roderich Kiesewetter allerdings warnt davor, vor allem auf wirtschaftliche Stärke zu setzen.
Wir müssen eine gemeinsame Haltung entwickeln und vielleicht auch mehr die Menschenrechte und unsere Werte in den Vordergrund stellen und eben nicht ökonomischen Vorteil als erste Priorität setzen.
Am sichtbarsten Priorität hatte die Allianz der Multilateralisten vor einem halben Jahr. Da brachten Deutschland und Frankreich am Rande der UN-Generalversammlung mehr als 50 Staaten zusammen, die gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. Gegen den Nationalismus und Egoismus großer Staaten. Doch seitdem sei nicht viel passiert, kritisiert FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff.
Es braucht ein Sekretariat, es braucht Diplomaten, die Konzepte ausarbeiten, wie wir Menschenrechte stärken können, wie wir die Rüstungskontrolle wieder in Form bringen können. Die ist ja in großer Gefahr, wie man die Vereinten Nationen weiter reformieren kann. Das sehe ich alles nicht und deswegen ist für uns bisher diese Allianz der Multilateralisten von Herrn Maas eher eine Luftnummer.
Einen ganz anderen Kritikpunkt hat dann noch CDU-Politiker Kiesewetter. Er stört sich an dem komplizierten Begriff.
Allianz für Multilateralismus versteht niemand, aber Allianz für Zusammenhalt ist vielleicht besser verständlich.
Ob Multilateralismus oder Zusammenhalt, egal wie man es nennt, größeren Einfluss hat die deutsche Initiative bislang international nicht gewonnen.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.